Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich in unserer 60. Folge Maria begrüßen kann, die beste Jugendrichterin der Welt, die mir auch heute wieder vieles aus ihrem Leben erzählen kann. Hallo Maria.
Hallo Matthias, hier bei mir sitzt Matthias, der ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was macht die Jugend heute eigentlich so aus, was interessiert die, was beeinflusst die, was ist wichtig für sie, und weil wir über Jugendstrafrecht reden, wollen wir auch wissen, bauen die wirklich immer so viel Scheiße?
Wir mussten jetzt noch zum zweiten Mal anfangen gerade, weil wir so ein bisschen eingerostet sind, weil ich so ein bisschen eingerostet bin, und ich habe gerade euch alle zu unserer 50. Folge erst einmal begrüßt. Und dabei ist es ja schon die 60. Ich bin so ein bisschen raus tatsächlich. Unsere letzte Aufnahme stammt, glaube ich, aus dem August, stimmt das?
August, September irgendwie so, ja.
Ja, sorry. Das Leben und so.
Das Leben und so.
Aber wir haben es mal wieder geschafft, noch im Advent, und eigentlich hatten wir schon gefürchtet, oh Mann, Advent ist immer viel zu tun, und das stimmt auch. Aber heute hatten wir mal einen Slot von 3 Stunden, und das bedeutet gerade genug Zeit für Vorbereitung und Aufnahme, und hoffentlich klappt das auch.
Ich hatte eine Rückfahrt mit dem Bus von Brüssel in meine norddeutsche Großstadt, und das hat so lange gedauert, dass ich jede Menge Zeit hatte, um meinen Laptop aufzuklappen und mal ein bisschen eine Vorbereitung zu schreiben.
Maria, wo du schon erwähnst, was hast du denn in Brüssel getan?
In Brüssel habe ich mit einem Chor gesungen, das war cool.
Ah ja, okay. Was habt ihr gesungen?
Alles Mögliche, jede Menge romantische Sachen und Weihnachtskonzert und alles Mögliche. War ganz schön.
Okay, super. Man kann dich aber nirgendwo hören in einer Aufnahme.
In einer Aufnahme nicht, nein. Ich glaube, es gibt Aufnahmen, aber nein.
Okay. Ich war in der Zeit zu Hause und habe mir nichts ausgedacht, sondern haben so ein bisschen die Kinder gehütet, was auch immer nötig war, damit der Laden läuft. Jetzt haben wir es aber geschafft, zusammen zu sitzen hier und diese Aufnahme zu starten. Maria, worum geht's denn heute?
Boah, ja, also vor allen Dingen wollen wir heute über die berühmten Enkeltrick-Betrüger reden. Aber vielleicht vorher so ein ganz bisschen zur Agenda. Weil wir so lange Pause gemacht haben, eine Menge nette Rückmeldungen eingesammelt und eine Menge nette Menschen, die uns geschrieben haben. Und ich glaube, ich sage das ab und an mal hier an dieser Stelle, und ich will es auch nochmal sagen, ich freue mich immer wie Bolle, wenn Kollegen unseren Podcast hören oder Menschen den hören, die auf jeden Fall irgendwas mit Jura zu tun haben oder auch irgendwas mit Jugendstrafrecht zu tun haben. Aber noch mehr freue ich mich, wenn wir Nachrichten von Menschen bekommen, die so mit Jura und straffälligen Jugendlichen so gar nichts am Hut haben. Und das freut mich deshalb, weil dieser Podcast doch viel Zeit kostet, doch viel Vorbereitung kostet, die wir da investieren. Und immer mal wieder werde ich gefragt, warum wir das eigentlich machen. Und ich sage dann immer schlank, naja, wir machen auch Lobbyarbeit für junge Menschen, für junge, schwierige Menschen, oder junge Menschen mit schwierigen Problemen, sagen wir mal lieber so. Und deshalb finde ich das immer total cool, wenn Leute, die außerhalb unseres Dunstkreises normalerweise tätig sind, sich für meine Jugendlichen mit mir gemeinsam erwärmen können, und wenn ich Verständnis wecken kann, dann ist das die viele Arbeit, die man da so reinsteckt, echt wert. Das finde ich cool.
Ja, also ich kriege auch zwischendurch mal E-Mails an mein Postfach. Leite ich natürlich in der Regel an Maria weiter.
Und nur die Netten, die Unnetten kriege ich
nein,
nicht.
Nein, ich kriege keine Unnetten, wirklich nicht.
Ja, das ist gut.
Ganz selten kriege ich von Fachmenschen Nachrichten, da und da seid ihr ungenau oder unpräzise gewesen oder da hat sich was geändert oder habt ihr nicht.
Dann berichtigen wir das aber auch immer.
Genau, aber das ist ja nicht schlimm, im Gegenteil. Das ist ja supi, dass es so ist. Und ansonsten gibt es manchmal so Nachrichten, da schreibe ich dann auch häufig zurück. Die Nachricht hat mir allein schon den Tag gerettet, weil es so schön ist. Und manchmal antworte ich aber auch nicht. Und ich glaube, ich habe Jessica und Tanja, die uns zuletzt geschrieben haben, noch nicht geantwortet. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, wir haben die Schokolade probiert, wenn auch nicht aus eigener Motivation und Kraft, sondern einfach Geschenke kriegt. Wer es geschrieben hat, weiß schon, worum es geht. Und ja, vielen Dank einfach für eure Mails und auch für die anderen, für die ich mich in der Regel schon bedankt habe. Vielen Dank dafür.
Schokolade, Brüssel. Ich habe gerade so eine Assoziationskette.
Ja,
da gab es viel leckere Schokolade.
Ich habe in Brüssel sogar schon mal ein Schokoladenbier getrunken.
Ja, weil die tun alles, ne?
Ja, die BelgierInnen haben ja kein Reinheitsgebot.
Die kippen alles in Bier, ne?
Ja, das ist auch ganz interessant. Also ich war vor vielen, vielen Jahren auch mal, glaube ich, in der Adventszeit da und da konnte man dann verschiedene Biere trinken, die so adventlich, weihnachtlich geschmeckt haben.
Zurück zu unseren Rückmeldungen. Wir waren ja schon ganz lange nicht mehr online und ich will kurz erzählen, was ganz lustig war. Ich habe eine ganz nette Kollegin, die in der Staatsanwaltschaft meines Bundeslandes arbeitet und gerade mit Jugendstrafrecht angefangen hat, so in den ersten Monaten ist. Und die schrieb mir neulich eine Mail, da stand einfach da drin, baut denn keiner mehr Scheiße? Und doch, liebe Paula, die Jugendlichen hören überhaupt nicht auf, Scheiße zu bauen. Leider, möchte man irgendwie sagen, aber wir reden hier ja auch darüber, dass Scheiße bauen irgendwie zur Entwicklung von jungen Menschen dazugehört. Und weil ja immer auch neue junge Menschen nachwachsen, ist die Arbeit nie erledigt. Und deshalb die Antwort, na klar, bauen die immer noch Scheiße.
Ich habe an dieser Stelle gleich einen Podcast-Tipp, weil es mir gerade einfällt und ich es überhaupt nicht vorbereitet hatte. Aber es gibt beim NDR diesen wunderbar geilen Wissenschaftspodcast Synapsen. Da wird alle zwei Wochen wird da ein wissenschaftliches Thema in die Tiefe recherchiert und so weiter. Und da gibt es eine Doppelfolge. Da geht es um sozusagen die Jugend von heute. Und ein Teil davon ist, ob die Jugend eigentlich immer schlimmer ist, ob die Jugend gewalttätiger ist, was überhaupt mit dieser Jugend ist, ob die kränker ist, was die für Probleme hat. Und das ist eine wunderbare Folge, weil die ganz viele Dinge ins richtige Lot bringt, die wir auch immer wieder erzählen. Wenn ihr also nochmal so wissenschaftliche Fakten darüber haben wollt, ob die Jugend eigentlich zum Beispiel immer verwahrloster oder gewalttätiger oder weniger intelligent oder empfindlicher oder kränker wird, hört euch diese Folgen an. Ich verlinke die in den Shownotes und die ist wirklich geeignet dafür, diese ganzen vorgeblichen Trendbeobachtungen mal wieder ins rechte Licht zu rücken und zu sagen, also die Jugend, die hat sich gar nicht so groß verändert in der Menschheitsgeschichte und das wäre ja auch eigentlich komisch, wenn jede kurzfristige gesellschaftliche Entwicklung sofort die Jugend auf den Kopf stellen würde oder alles anders machen würde oder nur weil ein neues elektronisches Piepsdingsi entwickelt wird, sofort die ganze Jugend verroht. Im Gegenteil, die Trends, das wird da ganz schön dargestellt, sind eigentlich seit Jahrhunderten, wahrscheinlich Jahrtausenden die gleichen. Es gibt immer wieder Ausschläge und interessanterweise sind das aber nicht Jugendausschläge, sondern zu allermeist gesellschaftliche Ausschläge. Die Jugend ist dann nur der Seismograf für das, was in der gesamten Gesellschaft passiert. Ich verlinke es, hört es euch an. Super Podcast-Folgen.
Also Spoiler Alert, die werden nicht immer schlimmer, ne?
Nein.
Nein, sagen wir auch immer wieder. Könnt's auch an dieser Stelle nochmal sagen, die werden nicht immer schlimmer. Die sind immer gleich. Und die sind immer gleich scheiße und gleich nett und gleich besonders. Und
gleich vielfältig vielleicht
und
auch.
Gleich,
gleich sind sie ja eigentlich nicht, aber sie sind halt sehr gleich bunt, wie du sagen würdest. Ne?
Ja, genau.
Genau.
Aber deshalb macht es auch so Spaß, sich immer weiter mit ihnen zu befassen und nicht in so einen Alarmismus zu verfallen. Ich sage das auch immer wieder, das ist eins von den Dingen, die ich an dieser Stelle gern wiederhole. Ich nehme sie auch wirklich nicht als respektloser wahr. Ich nehme ein bisschen wahr, dass erwachsene Menschen, ich will nicht sagen grundsätzlich respektloser, aber doch mit einem relativ roughen Ton miteinander umgehen. Meine Jugendlichen vor Gericht erlebe ich so nicht. Jetzt sagt ihr, ja, die sitzen ja vor Gericht und sind die Angeklagten und sind die Angeschissenen in dieser Situation. Das ist aber gar nicht so, dass das so eine so eine beeindruckende Kulisse oder so ein niederdrückende Situation wäre, dass man da jetzt total eingeschüchtert sein muss. Ich erlebe die Jugendlichen mir gegenüber überhaupt nicht als schlimmer, respektloser oder schwieriger.
In diesem NDR-Info-Synapsen-Podcast wird das wunderbar dargestellt, weil die auch diese verschiedenen Fehler oder kausal Attributionen, die falsch sind, nochmal aufdecken. Also was ist ein Kohorteneffekt? Mhm. Also was ist auch dieser Rückschaueffekt, wenn wir als knapp 50-Jährige auf die 18-Jährigen zurückgucken und das vielleicht mit unserer vorgeblichen Jugend vergleichen? Wenn wir als Erwachsene im Jahr 2024 auf die Jugend im Jahr 2024 gucken, aber erwarten, dass sie so wie die Jugend im Jahr 1985 ist, was natürlich Quatsch ist und die Jugend nur einfach eine Gesellschaft in dieser Jugendbetrachtung darstellt, ja, die auch im Jahr 2024 angekommen ist und so weiter. Das ist wirklich ganz interessant, weil man da erst sich seine ganzen, ja, Fehler, Biases oder so klar macht, die immer wieder dann eine Rolle spielen, wenn ältere Menschen, so wie wir, über die Jugend von heute redet.
Ja, es wird schon auch nochmal in diesem Bundestagswahlkampf ein Thema werden. Und dazu werden wir uns bestimmt in den nächsten 2 Monaten auch nochmal positionieren, weil man da schon aus den ersten Wahlversuchen oder aus den ersten Versuchen mal Points rauszuhauen, durchaus von einigen hört, ja, Jugend immer schlimmer, immer gewalttätiger, muss man mal richtig was machen und nicht diese Wattewauschwerferei, die wir bislang betreiben. Und dazu werden wir uns ganz bestimmt nochmal positionieren.
Zum Glück ist es, was ich so bisher beobachtet habe, so, dass die thematischen Bohrversuche, ich nenne jetzt keine Namen, die es so gegeben hat, bisher gar nicht so doll gefruchtet haben.
Ja, das ist super schön. Also, dass nicht alle, nicht die gesamte Presse darauf angesprungen ist und gesagt hat, ja, stimmt, genau, alles viel böser und gemeiner als vorher und jetzt müssen wir da ja endlich mal was tun und vielleicht endlich mal eine Partei wählen, die dagegen auch was tun möchte. Das ist ganz interessant. Also, dass das nicht so richtig fruchtet. Vielleicht auch, weil Menschen wie du und ich dauernd da draußen erzählen und so ein schöner Podcast, von dem du eben erzählt hast, dauernd erzählen, ja, die wissenschaftliche Lage ist aber irgendwie eine andere, die werden gar nicht immer schlimmer. Ja. Sie bauen aber trotzdem jede Menge Scheiße. Das ist weiterhin so. Also ich werde nicht arbeitslos und im Moment sogar nicht zu knapp. Und woran liegt das? Also im Moment kann ich sagen, gegen Jahresende ist das bei allen Behörden und auch bei der Justiz so, dass man das so ein bisschen haben will wie bei sich zu Hause. Man möchte, dass das hübsch aufgeräumt ist und sauber gemacht ist, dass der Adventskranz aufgehängt ist und vielleicht es einen Adventskalender gibt und auch die Polizei räumt auf und schließt alle noch offenen Fälle ab und will die vor Jahresende ums Verrecken bei sich aus der Statistik raus haben. Und dann kommt die Staatsanwaltschaft und auch die wollen diesen ganzen Riesenhaufen da vor Weihnachten nicht liegen haben und kesseln jede Menge Anklagen an uns raus. Und so kommt es, dass so ab Mitte November jedes Jahr bis zum Jahresende gefühlt doppelt so viele Fälle bei mir im Büro landen wie zu normalen Zeiten. Und das ist, es ist so ein typisches Wellengeschäft, ne, dass jetzt gerade dieser Jahresendschwung kennt auch jeder, der in seinem Betrieb mit Finanzen zu tun hat. Irgendwie am Jahresende wird alles nochmal wie wild gewirbelt und nochmal 1000 Sachen bestellt, weil das Geld noch ausgegeben werden muss oder irgendwelche anderen Sachen noch schnell gemacht werden müssen. Und jetzt ist Jahresende so ein Point ist, an dem viele Abrechnungen laufen, viele Statistiken zu Ende gehen und neu anfangen. Und so ist das bei mir eben auch. Und im Moment ist mal wieder Großsaison, weil alle sauber machen und aufräumen. Und man kann das auch am sonstigen Jahr erkennen, diese saisonbedingten Peaks, nenne ich die mal. Also zum Beispiel kann man erkennen, genau wann in meiner norddeutschen Großstadt, konnte man immer, als ich da noch war, sehen, wann große Fußballspiele waren mit schwierigen Vereinen gegeneinander oder wann große Volksfeste waren. Denn so etwa 8 bis 10 Wochen danach flogen dann bei mir auf den Tisch die Massenschlägereien, die Trunkenheitsfahrten, die Taschendiebstähle und so weiter. Das konnte man ganz gut sehen.
Und ich frage mich gerade, ob die Jugendlichen auch so eine Jahresendstimmung haben. So, jetzt muss ich aber nochmal einen raushauen.
Ich glaube tatsächlich, dass die unheilvolle Kombi aus schulfrei böllern, zu viele Geschenke kriegen und von der Familie genervt sein, auch durchaus ein Pulverfässchen sein kann.
Okay. Ja, aber bevor wir wieder in so ein Silvester-Jugendbashing gehen.
Ja, bitte nicht.
Nee, genau. Hören wir da mit dem Thema mal lieber auf.
Wir können mal ins Thema gehen, wenn du nicht noch was hast.
Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr und wenn ich noch was habe, dann werde ich einfach dazwischen rufen und dich in deinen Ausführungen einfach mal stören.
Mach das. Also wir reden heute über die Enkeltrickfälle. Mhm. Und das ist vielleicht geneigte Hörerschaft irgendwas, was euch schon zu den Ohren rauskommt. Weil es in jeder Zeitung steht, weil man es dauernd irgendwie im Radio, im Fernsehen und sonst wo hört. Aber ich dachte vielleicht doch mal eine gute Idee für all diejenigen unter euch, die noch keinen Kontakt dazu hatten oder deren Kontakt irgendwie unerfreulich war oder die kein klares Bild davon haben, was das eigentlich ist, mal zu erzählen, worum es sich da eigentlich handelt.
Was hat das genau mit Jugendrecht zu tun? Sind das, weil die Opfer sind ja meistens keine Jugendlichen, ne?
Das stimmt. Die Opfer sind allermeistens ältere Menschen. Aber ganz oft sind Jugendliche eingebunden in das System. Und warum das so ist und wo sie eingebunden sind, das erzähle ich heute.
Na dann, fangen wir an.
So, also erstmal würde ich gerne ein paar Sachen zum Enkeltrick generell sagen. Also Enkeltrick bedeutet, die Arglosigkeit, die Naivität und manchmal auch die technische Inkompetenz von älteren Menschen für eine ganz bestimmte Betrügermasche auszunutzen. Also es gibt ganz verschiedene Formen und Auswüchse, ganz verschiedene Ideen. Seine Grundlage hat der Enkeltrick aber in erstmal zufälligen Telefonanrufen. Wie funktioniert das? Zunächst muss man sagen, dass die Trickbetrüger, die dahinter stehen, nicht irgendwelche Dreiergrüppchen sind, die sich da mal abends zusammensetzen und eine Schnapsidee haben und das dann einfach ausprobieren, sondern es handelt sich um eine ganze Industrie und eine komplizierte, gut durchdachte und meistens auch super gut strukturierte Organisation, die dahinter steht. Und an der Spitze dieser Struktur steht meist eine kleine Gruppe von irgendwelchen Chefs. Und das sind die, die das Ganze organisieren und finanzieren und die streichen auch am Ende die größten Gewinne ein.
So richtig gut ist es aber nicht immer, ne? Also ich erinnere mich an vor ein paar Tagen, da bekamen meine Tochter und ich fast gleichzeitig eine WhatsApp dieses typischen Inhalts hier, Papa, Mama, ich habe eine neue Telefonnummer,
ja.
Meldet euch doch mal schnell bei mir. Und bei mir war das noch fast, hätte es sein können, wenn ich nicht die Verträge unserer Kinder managen würde und ziemlich genau wissen würde, was da passiert, weil ich sie auch bezahle. Aber dann bei der Tochter war es schon ein bisschen komisch, dass sie von ihrer Tochter angeschrieben wurde.
Ja, also natürlich, das sind fast meistens die KI-generierten Dinger, ne? Hm. Darüber reden wir auch gleich vielleicht noch. Das, worüber ich heute erzählen will, das sind große Strukturen, die zum Beispiel große Callcenter beschäftigen, mit unterschiedlichen Aufgaben. Und oft sind diese Callcenter im Ausland. Und eigentlich ist ehrlich gesagt das Wort Callcenter auch gar nicht so treffend, denn es sind Telefonfabriken. Es sind Fabriken, in denen strukturiert und sehr, sehr, sehr gut durchorganisiert eine ganz bestimmte Geschichte an den Mann oder an die Frau gebracht wird. Es wird das Telefon durchgesehen, nach Vornamen, die typischerweise älteren Menschen zugeordnet werden können.
Weil das Telefonbuch meinst du?
Ja, das Telefonbuch, Entschuldigung. Was
habe ich denn gesagt? Das Telefon.
Nee.
Ich dachte, welches Telefon?
Nee, das Telefonbuch. Da haben wir schon mal Punkt 1. Liebe Menschen da draußen, wenn ihr kein Opfer eines Enkeltricks werden wollt, dann lasst doch mal euren Namen aus dem Telefonbuch streichen. Das wäre echt hilfreich.
Ist tatsächlich etwas.
Oder euren Vornamen rausstreichen.
Ist tatsächlich etwas, was sich ja in den letzten 20 Jahren von der Kultur her komplett geändert hat.
Ja.
Als wir beiden um die Jahrtausendwende in die norddeutsche Großstadt gezogen sind, da hat das noch für Stirnrunzeln gesorgt, dass wir uns gar nicht erst in dieses gelbe Buch haben eintragen lassen. Inzwischen machen es ja von den Jungen, glaube ich, 0%, schätze ich mal.
Aber die Alten sind halt alle noch drin. So. Und die gucken diese Telefonbücher durch und dann guckt man, welche Namen eigentlich Menschen zugeordnet werden können, die so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Ü70 sind. Und das sind
die Wilfrids, die Irmgards,
Elfriede, Reinhard, Rudolf, Gerlinde, Irmtraut, Karl-Heinz, Diethard. Was auch immer. Entschuldigung, ihrjenigen da draußen unter 70, die ihr jetzt leider euren Namen gehört habt. Nachdem man dann die Namen ausfindig gemacht hat, werden die entsprechenden Menschen kontaktiert und dann muss alles sehr, sehr schnell gehen. Man erzählt ihnen eine Geschichte und baut darauf, dass die Gegebenheiten irgendwie passen und die älteren Menschen anbeißen. Und wenn die dann in eine andere Richtung reagieren, dann zweigt man auch in Alternativgeschichten ab. Also man fragt, Mensch, haben Sie denn nicht eine Tochter? Und dann sagt er, nee, eigentlich habe ich nur einen Sohn. Ach ja, richtig, 2 Jahre einen Sohn. Und dann geht die Geschichte halt doch einen anderen Weg. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch gleich. Aber ich werde euch 2 von den üblichsten Geschichten erzählen. Aber der ganz wichtige Punkt, der sich durch diese ganze Betrugsmasche durchzieht, ist, dass die Callcenter, die Menschen, die betrogen werden sollen, derart beschäftigen mit irgendwelchen schwachsinnigen To-Dos, dass die keine Zeit haben nachzudenken und auf alle möglichen Rückfragen eine halbwegs sinnergebende Antwort haben und so verhindern die Gruppierungen, dass jemand, der beschäftigt ist und seine Rückfragen beantwortet bekommt, irgendwann sein Hirn anstellt. Und die setzen die Menschen tatsächlich bewusst unter Stress und unter Zeitdruck und sorgen damit dafür, dass so ein normales sich kurz zurücklehnen, kurz einmal die Augen zumachen und denken, Moment, was hat der mir gerade erzählt, kann das passen, gar nicht stattfinden kann, weil keine Zeit dafür ist. Also wenn man mit Opfern dieser Taten zu tun hat, ich habe das schon öfter gehabt, dann sagen die einem immer wieder, ich bin eigentlich nicht doof und ich falle auf sowas eigentlich nicht rein und ich habe auch immer die Warnung gelesen und ich weiß gar nicht, warum ich nicht irgendwann misstrauisch geworden bin. Und genau das, das ist die ganz hohe Kunst. Die ist auch anerkennenswert hoch. Das hat einen hohen Professionalisierungsgrad. Hirne ausstellen und Menschen ins Handeln bringen. Das, ja, das haben die Tätergruppierungen da tatsächlich wirklich perfektioniert. Und ich erzähle euch heute in zwei Fällen, wie das funktionieren kann. Der erste Fall, den ich heute erzähle, der ist nie aufgeklärt worden, so dass er erstmal auch nicht aus dem Jugendstrafrecht stammt. Er ist mir auf anderem Weg begegnet und ich weiß aber aus dem zweiten Fall und auch von zahlreichen anderen Berührungspunkten, die ich mit dieser Tätergruppierung habe, dass sie ganz oft mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Denn es reicht ja nicht, dass ein älterer Mensch die Geschichte kauft. Irgendwer muss an irgendeinem Punkt ja Geld einsammeln, dass das Opfer dann bereit ist, aufgrund der Betrugsgeschichte zu bezahlen. Und an diesem Punkt kommen wirklich ganz häufig junge Menschen, ganz oft sind es Heranwachsende, ins Spiel, weil die noch doof genug sind, sich so ausnutzen zu lassen und weil sie schon Auto fahren können.
Und die sind natürlich, wenn du sagst, dass diese Firmen oder wie auch immer man das nennt, groß organisiert und wahrscheinlich auch nicht in Deutschland sitzen, dann brauchen die ja vor Ort eine ganz andere Gruppe von Menschen, die dann diese Botengänge machen. Ne?
Genau. Die haben lauter Zwischenstrukturen, genau wie in einem guten Drogengeschäft auch. Ne? Da gibt es die Einkäufer, dann gibt es die, die irgendwie für den Transport sorgen. Und dann gibt es auch in diesen Fällen die, die Menschen anwerben, die bereit sind, entweder ihr Konto zur Verfügung zu stellen oder selber irgendwo hinzufahren und echtes Bargeld abzuholen. Oder ja.
Okay.
In sich in Gefahr zu begeben. Und die sind dann leider so, dass sie das dann auch selber gar nicht merken. Dann erzähle ich jetzt mal einen Fall, nämlich den Fall Karl-Heinz. Es ist ein grauer Novembertag und ich sitze in meinem Büro im dritten Stock des Amtsgerichts. Ich lese eine wirklich dicke Akte mit einem wirklich sterbenslangweiligen Fall. Meistens sind das die Fälle mit den vielen Zahlen. Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung, Veruntreuung von Arbeitnehmerentgelt, irgend sowas. Finde ich fürchterlich, weil 4/5 der Akte aus Zahlenkolonnen bestehen und ich habe doch extra Jura studiert, damit ich möglichst wenig mit Zahlen zu tun habe. Aber egal, der Tag sollte noch spannender werden. Plötzlich klopft es an meine Tür. Mit leicht rotem Gesicht steht Yvonne im Türrahmen. Sie ist meine Geschäftsstelle, bearbeitet also meine Akten vor und nach mir und sie sagt, Maria, kannst du mal gerade mitkommen? Bei mir im Büro sitzt ein älterer Mann. Er sagt, er muss hier Geld bei uns abgeben und erzählt irgendwas von einer Kaution. Es ist kein Richter mehr da und die Haftabteilung ist gerade mit Haftbefehlen beschäftigt. Kannst du dir den mal angucken? Ich bin etwas genervt, weil es nicht oft vorkommt, dass ich mich in die Zahlenkolonnen eingefuchst habe. Aber irgendwie ist mir die Unterbrechung auch recht. Ich gehe mit Yvonne in ihr Büro. Auf dem kleinen Besucherstuhl in der Ecke sitzt ein älterer Mann, vielleicht 75, vielleicht auch etwas älter. Als er mich sieht, springt er sofort aufgeregt auf und redet auf mich ein. Ich verstehe nicht viel, denn er ist sehr durcheinander und erzählt ziemlich unstrukturiert. Ich bitte ihn, sich hinzusetzen, aber er kramt schon in seiner mitgebrachten Tasche und hält mir ein Bündel 100-Euro-Scheine entgegen. Bargeld im Gericht ist ein No-Go. Mit einem Bündel Bargeld vor einer Richternase herumwedeln geht gar nicht. Ich muss etwas energischer werden und sage ihm, er soll erstmal sein Geld einstecken und sich dann hinsetzen und mir dann ganz von vorne erzählen, warum er bei uns ist. Das klappt nur so mittelgut. Er sagt, aber die Jasmin ist doch in Haft und das hier ist die Kaution. Sie hat doch ein Kind überfahren. Wieder habe ich das Geldbündel vor der Nase. Ich habe an dem Tag die Haftliste des Hauses gesehen und weiß ziemlich sicher, dass wir keine Frau in Haft genommen haben. Das versuche ich ihm zu sagen, aber er will nicht so recht zuhören. Langsam schält sich aus seinem unzusammenhängenden Geplapper eine Geschichte heraus. Er glaubt, dass seine Tochter Jasmin ein Kind überfahren hat, dann von der Polizei verhaftet wurde und nun bei uns im Amtsgericht im Gefängnis sitzt und er sie mit einer Kaution auslösen soll. So langsam dämmert mir auch, was passiert ist. Er ist Opfer eines Enkeltricks geworden. Zumindest eines Versuchten, denn sein Geld hat er ja zum Glück noch in der Hand. Ich frage ihn, wie er heißt. Karl-Heinz Diekmann, sagt er. Ich fasse ihn an den Schultern und drücke ihn langsam herunter auf den Besucherstuhl. Ich sage zu ihm, Herr Diekmann, ich bin ziemlich sicher, dass Ihre Tochter niemanden angefahren hat und auch, dass sie nicht bei uns in Haft ist. Er glaubt mir nicht und schüttelt wild den Kopf. Aber der Polizist, nein, das war eine Polizistin, die hat mir doch genau erklärt, wo ich hin muss. Zum Amtsgericht soll ich fahren, mit dem Taxi. Direkt von der Bank aus, wo ich das Geld geholt habe. Ich sage Karl-Heinz, dass wir jetzt als erstes seine Tochter anrufen werden und gehe zum Bürotelefon von Yvonne. Den Hörer in der Hand gucke ich ihn erwartungsvoll an. Er weiß die Nummer nicht auswendig. Als ich ihn bitte, in seinem Handy nach der Nummer zu sehen, sagt er, aber das sollte ich doch zu Hause lassen. Ich habe gar kein Handy dabei. Langsam bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will alle Eventualitäten ausschließen. Yvonne hat Karl-Heinz ein Glas Wasser gegeben und während er mit zitternden Händen trinkt, schnappe ich mir das Telefon und telefoniere im Haus herum. Keine Jasmin auf der Haftliste, keine Jasmin in den Haftzellen. Bei der Bereitschaft in der Staatsanwaltschaft weiß niemand von einem Verkehrsunfall mit einem Kind und es ist auch niemand sonst verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft erkundigt sich vorsichtshalber nochmal bei der Polizei und nach 5 Minuten Hin- und Her-Telefoniererei sind wir sicher, Karl-Heinz ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Noch immer sitzt er zitternd in der Büroecke und schaut sich hektisch um. Ich nehme mir einen Stuhl, setze mich direkt vor ihn und fasse ihn an seinen beiden Händen. Ich sage, Herr Diekmann, Sie sind Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Ihre Tochter Jasmin hat niemanden angefahren, sie ist nicht verhaftet worden und es gibt weder ein verletztes Kind noch die Forderung einer Kaution. Man hat sie reingelegt. Wir werden gleich versuchen herauszufinden, wie man Ihre Tochter erreichen kann und wenn Sie erstmal mit ihr gesprochen haben, dann wird sich alles erklären. Jetzt müssen Sie mir aber ganz genau erzählen, was passiert ist, damit wir schnell die Polizei rufen können. Vielleicht können wir die Betrüger noch fassen. Karl-Heinz schaut mich ungläubig an und schüttelt langsam den Kopf. Wir drehen 3 Runden mit Fragen und Rückfragen, bis er beginnt, mir zu glauben. Er erzählt. Ich wurde angerufen vor circa 1 Stunde von einer netten Polizeibeamtin. Sie hat gefragt, ob ich eine Tochter habe, und da habe ich gesagt, na klar, die Jasmin. Dann hat die Polizistin gesagt, dass leider etwas Schlimmes passiert ist. Sie sagte, ich solle ganz ruhig bleiben, aber die Jasmin habe etwas ganz Dummes gemacht. Sie sei zu schnell Auto gefahren und habe ein Kind überfahren. Und nun hätten sie Jasmin in Haft genommen. Wenn ich nicht will, dass sie über Nacht im Gefängnis bleiben muss, könnte ich mir überlegen, eine Kaution von 30.000 Euro zu zahlen. Die Beamtin hat all meine Fragen beantwortet. Ich wollte wissen, ob Jasmin verletzt ist und sie sagte, sie sei vom Rettungswagen, der das Kind ins Krankenhaus brachte, untersucht worden. Sie hätte 2 Kratzer an der Stirn und eine Prellung, da wo der Gurt lang geht, aber ansonsten sei sie unverletzt. Karl-Heinz stockt in seiner Erzählung und guckt mich wieder ungläubig an. Aber Frau Richterin, da waren Geräusche im Hintergrund. Ich habe eine Polizeisirene gehört und viele Stimmen. Und dann hat die Beamtin den Hörer so leicht zugehalten und gerufen, »Seid doch mal bitte etwas leiser, ich telefoniere gerade mit dem Vater.« Das klang alles genau wie ein Anruf von einem echten Polizeirevier. Ich nicke leise und sage ihm, dass die Betrüger das ziemlich professionell machen und bitte ihn weiterzuerzählen. »Naja«, sagt er, »ich habe gesagt, dass ich das Geld sofort besorge, aber vorher zur Bank muss.« Die nette Polizistin hat gesagt, dass ich direkt zur Bank fahren soll und dass ich ein Taxi nehmen soll, damit es schneller geht. Und dann soll ich das Geld abholen und direkt mit dem Taxi weiter zum Amtsgericht fahren. Dort sollte ich vor dem Eingang warten. Und sie hat gesagt, ich soll auf der Fahrt schon mal einen Text über die Modalitäten von Kautionszahlungen lesen. Sie gab mir eine Internetadresse und ich druckte mir den Text aus, um ihn mit ins Taxi zu nehmen, während ich auf das Taxi wartete. Und dann hat sie noch gesagt, dass ich mein Handy zu Hause lassen soll. Ich wollte noch fragen, warum, aber da hatte sie schon wieder einen anderen Einsatz. Sie legte auf und sagte noch, ihre Kollegen würden mich vor dem Amtsgericht ansprechen. Ich solle mich nicht wundern, wenn sie keine Uniform anhätten, es seien Zivilfahnder. Karl-Heinz sackt immer weiter in sich zusammen. Ehrlich, jetzt wo ich Ihnen das alles erzähle, komme ich mir ziemlich blöd vor. Die haben mich die ganze Zeit so auf Trab gehalten, dass ich keine Zeit zum Denken hatte. Meine Fragen wurden nicht beantwortet. Als ich auf das Taxi wartete, war ich mit dem Ausdrucken von diesem Kautionstext beschäftigt. Im Taxi habe ich verzweifelt versucht, den Text zu lesen. Und in der Bank wollte ich auch ganz schnell machen, damit der Taxifahrer auch ja draußen wartet. Man hat mich in der Bank sogar gebeten, noch eine Minute Geduld zu haben, bis ein anderer Mitarbeiter kommt. Aber da habe ich schon gesagt, dass ich es total eilig habe und mein Geld haben will. Hier bei Ihnen vom Amtsgericht habe ich dann niemanden gesehen. Und dann bin ich reingegangen und habe, als ich mich im Gebäude verlaufen habe, die nette Dame hier, er zeigt auf Yvonne, getroffen. Was ein Glück. Ehrlich, sagt er und guckt mich dabei eindringlich an. Ich bin echt nicht bescheuert. Ich war früher Tierpfleger und seit ich in Rente bin, halte ich mich fit. Ich kann gar nicht fassen, dass ich auf diesen Blödsinn reingefallen bin. Ich tätschle weiter Karl-Heinz Hände und sage Yvonne, dass sie die Polizei anrufen soll. Ich erkläre dem Polizeibeamten in aller Eile die Sachlage und bitte sie, vor dem Amtsgericht Ausschau zu halten. Während wir auf die Polizei warten, bekomme ich heraus, wo Jasmin arbeitet. Wir rufen auf ihre Arbeitsstelle an und Karl-Heinz kann endlich mit ihr telefonieren. Sie war ganz normal bei der Arbeit, hat niemanden verletzt, ist nicht verhaftet worden. Karl-Heinz laufen Tränen übers Gesicht. 20 Minuten später ist die Polizei da. Sie haben die Betrüger nicht mehr vor dem Amtsgericht angetroffen. Leider. Sie übernehmen jetzt den Fall und besprechen alles genau mit Karl-Heinz. Sie bringen ihn schließlich nach Hause und sorgen auch dafür, dass das Bargeld wieder bei der Bank eingezahlt wird. An Karl-Heinz konnte man super gut sehen, wie tief diese Betrüger in seine eigenen Überzeugungen eingedrungen sind. Ne? Dass sie haben ihn eigentlich in relativ kurzer Zeit mit ein paar ganz guten Tricks super gut eingewickelt. Und zum Beispiel diese Geräuschkulisse da auf dem Revier, das hat echt dazu beigetragen, dass er überhaupt gar keinen Arg hatte, dass er sich kein einziges Mal gefragt hat, telefoniere ich wirklich mit einem Polizeibeamten. Und das war ziemlich professionell. Und dann geben die ihm eine To-Do-Liste, die er abarbeiten muss, Internetadresse eingeben, Artikel ausdrucken, Taxi rufen, aufs Taxi warten. Und er hat überhaupt keine Zeit, sein Gehirn für andere Dinge zu benutzen und war willenlos und auch ausgeknipst. Und ich habe ganz viel Zeit und Mühe und auch Zuwendung. Also ich habe den tatsächlich an den beiden Händen gefasst und auch angefasst, was man ja normalerweise mit Menschen im Gericht nicht macht. Aber ich dachte, wenn ich da nicht Körperkontakt herstelle zu dem, dann glaubt er mir gar nichts, um dem irgendwie von diesem Trip wieder runterzuholen. Das hat wirklich lang gedauert. Und seit ich gesehen habe, wie viel Leid das eigentlich anrichtet, habe ich eine ziemlich schlechte Meinung von diesen ziemlich miesen Betrügern.
Wenn man so einen Fall durchgeht, dann, du hast es ja schon eigentlich alles genannt zwischendurch, drücken die ja auch auf ein paar Knöpfe, die bei allen Menschen funktionieren. Sie erzeugen diese Stresssituation auf der Grundlage eines emotionalen Stresses, den wir alle empfinden, weil es um ein Familienmitglied geht. Und dann, wie du sagst, gibt es diese Handlungsdrucksituation. Es gibt also Zeitdruck und konkrete Steps, die aber abzuarbeiten sind. Das ist halt ganz, ganz typisch. Dann nutzen sie ja auch noch die Hilfsbereitschaft von den Menschen aus. Die Menschen sind ja eigentlich hilfsbereit und wollen ja alles tun, damit es gerade ihren Freunden, Familienmitgliedern und so besser geht. Und spielen auf diesen sehr basalen Gefühlen von Menschen und basalen Emotionen von Menschen ganz, ganz bewusst und nutzen das aus. Und überbrücken damit dieses langsame Denken. Also dieses, was passiert hier eigentlich? Ist das eigentlich plausibel? Weil sie diese Grundemotionen draufdrücken. Bumm, deiner Enkelin geht's schlecht. Bumm, deiner Tochter geht's schlecht. Du hast jetzt nur 2 Stunden Zeit, um das in Ordnung zu bringen.
Genau.
Und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich etwas, wo wir alle jetzt im Nachhinein sagen, wie kann man so doof sein und es könnte uns allen passieren.
Ja, also die sind wirklich sehr professionell und wenn sie dich an der richtigen Stelle erwischen, also früher, das Ding heißt Enkeltrick, weil es früher so war, dass ein junger Mensch angerufen hat und gesagt hat, ich bin's, dein Enkel. Und dann sagt er, du Thomas, was ist denn los und was willst du denn? Ja, ich habe gerade voll Ärger und ich brauche ganz dringend Geld, kannst du mir schnell was überweisen? Und das hat eine ganze Zeit lang noch funktioniert, dann haben irgendwie alle jüngeren Menschen ihre älteren Menschen geimpft und gesagt, ne, wir haben ein Safe-Wort oder irgendwas und vereinbaren irgendeine Rückfrage, wenn ich dich jemals anrufe und irgendwas Seltsames von dir will und du denkst, hä, was will der denn jetzt? Also da, die haben auch noch damit gearbeitet, dass ältere Menschen manchmal auch Probleme haben, am Telefon Stimmen zu erkennen.
Und sie haben mit was anderem gearbeitet, was man auch nicht unterschätzen darf, dass es ja viele ältere Menschen gibt, die sich wünschen, ihre Enkel würden sich mal melden und vielleicht haben die schon seit 4 Jahren nicht gesprochen, weil die Enkelin inzwischen in einem anderen Land, in einer ganz anderen Stadt, wo ganz weit weg ist. Und natürlich ist das total ungewöhnlich, dass sie sich melden würde und dann meldet sich dieser Enkel und auf einmal, und häufig kennt man den dann ja auch gar nicht mehr, weil man diese Person vielleicht schon seit 2 Jahren nicht gesprochen hat und die hat inzwischen eine andere Stimme und so weiter und das wird ausgenutzt, das ist halt richtig kacke.
Ja, ja, das ist sehr mies. Also das funktioniert nicht mehr so gut, sie sind dann umgegangen, also diese Kautionsnummer ist echt ein Ding, wobei auch diese Geschichte zumindest aus meiner Sicht nicht plausibel ist in meiner norddeutschen Großstadt. Ich glaube auch, dass das zumindest in Norddeutschland so ist. Ich habe keinen, nicht so richtigen Überblick, wie das in Süddeutschland gehandhabt wird, aber wir nehmen auch keine Kaution bei Haftsachen. Also das ist so ein amerikanisches Ding, ne? dass so eine Kautionsverhandlung gibt und man dann darüber sinniert, wie viel Kaution für irgendwas gezahlt wird.
Aber manchmal nehmt ihr Kaution, oder?
Also ich habe es nie erlebt, ich habe selbst lange auch in der Haftabteilung gearbeitet, ich habe selber nie erlebt, dass wir eine Kaution ernsthaft genommen haben, weil eine Kaution bedeutet ja…
Aber gesetzlich
ist möglich, es ist möglich, sozusagen um eine Fluchtgefahr zu überbrücken und zu sagen, da ist der Fluchtanreiz, wenn man so viel Geld bezahlt hat, so gering, dass man dann wegen des Geldes nicht abhaut. Aber dafür muss eine Kaution auch schweinehoch sein, also sie muss halt so hoch sein, dass man wegen der Kohle nicht abhaut. Und das ist, wenn man amerikanischen Filmen glaubt, ich weiß gar nicht, wie es in echt in Amerika ist, aber in amerikanischen Filmen ist das überhaupt kein Ding und dann zahlt man einfach eine sehr, sehr hohe Kaution und manchmal ist sie so hoch, dass die keiner beibringen kann. Und da gibt es sogar diese Kautionsanwälte, die dafür sorgen, dass man eine Kaution vermittelt kriegt. Aber bei uns ist das absolut unüblich und schon gar nicht in so einem Kontext, da wird jemand dem Haftrichter vorgeführt und man kann an dem Tag dann eine Kaution hinterlegen, damit derjenige nicht in Haft kommt. Wir würden auch. Also es müsste so einiges passieren, bis wir eine junge Frau, die bei einem Verkehrsunfall nicht absichtlich ein Kind überfahren hat, in Haft nehmen. Also das ist zwar vielleicht eine fahrlässige Tötung, vielleicht auch irgendwas anderes, eine Trunkenheitsfahrt, kommt ein bisschen drauf an, wie der Fall so gestrickt ist, aber bevor wir so einen Menschen in Haft nehmen, da muss auch schon einiges passieren und es ist wirklich einiges an der Geschichte nicht plausibel, aber sie haben ihn einfach so beschäftigt und der Punkt, der echt nicht erklärbar ist, nämlich warum soll ich mein Handy zu Hause lassen? Da sind sie super geschickt drüber weggegangen und haben genau in dem Moment neue Anweisungen erteilt und dann auch plötzlich einen neuen Auftrag gehabt und ganz schnell auflegen müssen. Und der ältere Mann hat sich dann nicht mehr getraut, sein Handy dann mitzunehmen und hat gedacht, vielleicht ist das irgendwas Wichtiges und ich muss das dann da lassen. Es hat den Grund, dass man im Taxi sitzt und anstatt den Kautionstext zu lesen, denkt, ich rufe schnell die Jasmin an. Und versichere mich einmal rück oder ich rufe den Bruder von Jasmin an und sage, Mensch, ich fahre jetzt gerade zum Gericht und hinterlege deine Kaution oder irgendetwas. Und damit man nicht mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, deren Hirn noch funktioniert in dem Moment, müssen die Kommunikationswege ausschalten. Und entweder sie telefonieren mit einem durch, damit man keine Chance hat, jemand anderen anzurufen. Das ist auch oft so, dass sie sagen, bleib einfach am Telefon, wir telefonieren die ganze Zeit weiter. Und den so voll labern, dass der bis zur Geldübergabe das Telefon nicht aus der Hand gelegt hat. Oder halt wie in diesem Fall, man beschäftigt sie mit irgendetwas, was sie dann während der Fahrt tun sollen. Ja, böse, ne?
Ich weiß nicht, ob ich dir damit vielleicht deine Frage bei unseren 2 Fragen versaue. Ich bin da nur so empathisch mit diesen Opfern, weil es mir auch schon passiert ist. Natürlich nicht in überhaupt nicht so einem großen Ausmaß, aber ich habe das auch schon mal erlebt, dass so ein Betrüger kommt und in einem ganz kleinen Ausmaß Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dass Leute am Bahnhof irgendwie sagen, sie bräuchten Geld für eine Rückfahrkarte oder so, weil sie hätten kein Bargeld und sie müssten in eine Stadt, das sind in der Regel dann irgendwie 50 bis 100 Kilometer entfernt, das kostet dann 10, 20, 30 Euro und sagen, kannst du mir da aushelfen, ich muss noch heute zurück und so. Und das ist mir schon mal passiert vor meiner Haustür, da hat der mich abgepasst. Und das war halt ein Typ, der hat mir irgendeine Geschichte erzählt und hat die Fragen natürlich nicht, kannst du mir das Geld schenken, sondern kannst du mir das Geld ausleihen? Sie würden auch sofort zurücküberweisen oder so, ne, oder per Post zurückschicken. Und da hat er mich auch einfach gekriegt, weil das war in dem Augenblick, der hat einfach nicht mehr aufgehört zu reden und begleitet einen noch die ganze Zeit und dann irgendwann sagt man, hey du, ich habe aber gar kein Geld. Ja, aber hast du vielleicht, kannst du dich am Geldautomaten holen? Wirklich, ich sag dir auch meine Adresse und so weiter. Und dann erzählen die. Und wenn man gerade in der falschen Mut ist, so gesehen, macht man das dann halt, weil man einfach helfen will. Eigentlich helfe ich gerne Menschen und der hat mich so gekriegt. Und dann habe ich dem irgendwie, das ist schon über 20 Jahre her, keine Ahnung, 30 Euro oder so gegeben. Mhm. Und das war totaler Quatsch, wenn du nachher drüber nachdenkst, warum rennt der in einer Gegend 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt durch die Gegend, um Geld zu organisieren für eine Rückfahrt.
Total unplausibel, ne?
Trotzdem war das, der war auch wahrscheinlich nicht besonders gut und geschult und das war ja auch keiner von diesen großen Betrügerringen, aber der hatte das ganz gut raus. Der wusste genau, welchen Schalter er drücken muss, um dann sozusagen so ein bisschen Handlungsdruck aufzubauen und auf der anderen Seite die Hilfsbereitschaft von Menschen auszunutzen.
Also auf die Fahrkartennummer bin ich auch schon reingefallen, weil mein Amtsgericht neben dem Bahnhof lag und da immer Leute rumtingelten und irgendwann war das neu, da quatschte mich einer an und sagte, ich habe mein Portemonnaie verloren, mir fehlen nur 6 Euro, um die Fahrkarte nach Hause zu bezahlen, ab da kann ich mich um alles kümmern, kannst du mir die 6 Euro geben? Ja. Und dem habe ich tatsächlich 6 Euro gegeben und mich auch gar nicht blöd dabei gefühlt, der sah auch nicht aus wie ein Bettler. Und einen Tag danach bin ich aber von einem anderen angequatscht worden mit derselben Frage und 2 Tage später dann wieder von demselben mit den 6 Euro. Da habe ich auch den Kopf schief gelegt und gesagt, hast du mir vor 2 Tagen schon erzählt und hast auch 6 Euro von mir gekommen, verpiss dich. Und
hast du ihn nicht gefragt, wo die 6 Euro jetzt sind?
Nein, ich habe den einfach nur angeschimpft, dann soll sich verziehen. Ja, wenn bei mir halt da erst aufgefallen ist, dass es eine Betrugsmasche ist und dass es einfach jedem erzählt, war halt irgendwie kreatives Betteln.
Ja, ich war damals richtig sauer und auch böse auf mich selbst, dass ich auf so einen Scheiß reingefallen bin. Und damals, gut, ich war Studierender, da waren 30 Euro noch mehr, als es vielleicht jetzt ist. Ich habe mich danach richtig mies gefühlt, auch weil ich mich so verarscht gefühlt habe.
Dass ich mich an die Geschichte null erinnere. Also hast du sie mir einfach gar nie erzählt?
Doch, irgendwann habe ich sie dir auch erzählt, doch.
Ja,
doch.
Safe?
Ja, aber es ist nur so, ich wollte nur sagen, also ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich diesen Mechanismen total auch verfallen würde, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, die ich jetzt nicht schon 1000 Mal in der Zeitung gelesen habe. Und das war auch so damals, das war damals noch neu. Mhm. Das gibt ja so Trends auch unter Leuten, die Geld brauchen, dass die mal nach dem fragen und mal nach dem fragen, dann sind auch die Geldbeträge, aber das ist gut, das ist jetzt nicht Betrügerei, ist so eine Mischung aus Betrügerei und Bettelei, weil das dann einfach so eine Masche ist, dann geht es ja auch um die Geldbeträge. Welcher Geldbetrag ist ein glaubwürdiger, der genug Geld bringt, aber gleichzeitig auch die Leute nicht so total stutzig macht. Aber was du da erzählt hast, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Ja. Und der nächste Fall, den ich erzähle, der ist noch eine andere Hausnummer, da geht es um noch mehr Geld.
Und ist da ein Jugendlicher involviert?
Ein Heranwachsender.
Dann los.
Der Fall heißt Karim. Mein zweiter Fall handelt von Karim und er hat mit diesen miesen Betrügern zusammengearbeitet, von denen ich eben erzählt habe. Ich verhandle gegen Karim etwa 2 Jahre, nachdem ich Karl-Heinz begegnet bin. Karim ist 19. Er ist angeklagt wegen zweifachen Betrugs. Und ich lerne an diesem Tag, dass diese miesen Betrüger auch ihre eigenen Mitarbeiter ganz mies betrügen. Was ist passiert? Das Callcenter, die Telefonfabrik, in diesem Fall mit Sitz in Antalya, macht im Telefonbuch Gerlinde Speidel ausfindig und ruft sie an. Wieder ist eine nette Polizeibeamtin am Telefon. Übrigens auch ein Ding, dass das immer Frauen sind. Oder ganz oft Frauen sind.
Ist das so?
Ja, weil man denen eher vertraut als Männern.
Mhm.
Auch sie arbeitet hörbar auf einem Revier. Immer wieder unterbricht sie das Gespräch kurz. Sie fragt Gerlinde nach ihrem Ersparten und bei welcher Bank sie es hinterlegt habe. Gerlinde telefoniert ja mit der Polizei und gibt freimütig an, ihre sämtlichen Ersparnisse in Gold angelegt zu haben. Dieses Gold sei bei der örtlichen deutschen Bankfiliale in einem Schließfach hinterlegt und dort sicher und trocken. Die Polizeibeamtin erzählt Gerlinde nun eine wahnwitzige Geschichte. Sie sagt, wissen Sie, Frau Speidel, das hatten wir befürchtet. Es ist so, wir führen gerade Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Deutschen Bank. Er gibt vor, die Schließfächer kontrollieren zu wollen und tauscht dann dort, wo er Goldbarren findet, diese Goldbarren gegen Attrappen aus. Bislang ermitteln wir verdeckt. Das heißt, wir konnten die einzelnen Bankfilialen ja noch nicht einweihen, weil wir nicht genau wissen, wer da alles mit drin steckt. Es kann sein, dass auch die jeweiligen Filialleiter Teil einer großen Bande sind und deshalb können wir unsere Ermittlungen nur ganz geheim führen. Deshalb rufen wir Sie an, Frau Speidel. Wären Sie vielleicht bereit, uns zu helfen? Gerlinde ist Feuer und Flamme. Sie soll der Polizei helfen. Na klar, das tut sie doch gerne, ist ja quasi Bürgerpflicht. Sie willigt ein. Am nächsten Tag fährt sie zu ihrer Bank, um dort die Goldbarren abzuholen. Sie hat den Auftrag bekommen, dort mit niemandem zu sprechen, sondern einfach nur ihr Vermögen aus dem Schließfach zu holen. Dann soll sie es nach Hause bringen und da auf weitere Anweisungen warten. Gesagt, getan. Doch als Gerlinde zu Hause ankommt, steht da Torben, ihr Sohn, vor der Tür. Ein Überraschungsbesuch. Gerlinde passt das gar nicht. Sie soll doch auf weitere Anweisungen warten und jetzt taucht Torben auf. Er guckt sie fragend an, schaut auf den offensichtlich schweren Jutebeutel in ihrer Hand und sagt, dass er doch gerade vorgestern mit ihr einkaufen war. Gerlinde druckst herum. Sie zerrt Torben ins Haus und sagt ihm, dass sie ihm ein Geheimnis anvertrauen muss und dass er wirklich keiner Menschenseele davon erzählen darf. Und dann erzählt sie ihm die ganze Geschichte. Zum Glück blickt Torben ziemlich schnell, dass es sich um einen Betrug handeln muss. Aber Gerlinde will ihm nicht glauben. Zusammen rufen sie bei der Telefonnummer an, die die freundliche Beamtin für Rückfragen genannt hat. Und tatsächlich, die Beamtin ist wieder am Telefon. Gerlinde hat das Telefonat auf laut gestellt und Torben hört mit, während Gerlinde die nächsten Anweisungen bekommt. Sie soll ans Fenster gehen und auf die Straße schauen, ob ihr da vielleicht eine Person auffällt. Mit dem Telefon in der Hand geht Gerlinde zum Küchenfenster und blickt auf die Straße. Und tatsächlich, gegenüber von ihrem Küchenfenster lungert ein junger Mann herum. Er steht dort und scheint von einem auf das andere Bein zu treten und auf irgendwas zu warten. Die Beamtin erklärt Gerlinde, dass es sich hier um einen Mitarbeiter des betrügerischen Bankangestellten handelt, der ihr gefolgt sein müsse. Sie würden ihm jetzt aber gemeinsam eine Falle stellen. Gerlinde solle warten, bis er sich wieder entfernt und dann ihre Goldbarren in einer Plastiktüte in den öffentlichen Mülleimer auf der anderen Straßenseite legen. Sie werde unter Garantie von dem jungen Mann beobachtet, der das Gold dann stehlen wolle. Und natürlich, so die falsche Beamtin, sei die Polizei ganz in der Nähe, um genau diesen jungen Mann dann zu verhaften. Torben schaltet schnell. Noch während Gerlinde von der falschen Polizeibeamtin weitere Anweisungen erhält, ruft er aus dem Nachbarraum die echte Polizei an und schildert den Fall. Die Polizei reagiert schnell und schickt Beamte in Zivil in die Nähe von Gerlindes Wohnung. Und jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Gerlinde, die noch nicht so ganz an einen Betrug glaubt, legt die Goldbarren in eine Plastiktüte und verstaut sie im Mülleimer. Dann geht sie zurück zum Haus, wo Torben auf sie wartet. Nur 2 Minuten später kommt der junge Mann, der vorher auf der anderen Straßenseite herumlungerte, die Straße herunter, guckt in den Mülleimer und greift sich die Plastiktüte. Und dann wird er von der Polizei verhaftet. Es dauert etwas, bis man Gerlinde erklärt hat, dass die Polizeibeamten nicht diejenigen waren, mit denen sie telefonierte, sondern echte Beamte, die nicht gekommen wären, wenn Torben sie nicht angerufen hätte. Gerlinde hatte echt Glück, dass Torben da war und auch, dass er so schnell geschaltet hat. Und der verhaftete junge Mann? Das war Karim. Karim erzählt, dass er einen Anruf von einem entfernten Bekannten erhalten habe, der ihn gefragt habe, ob er etwas Geld verdienen möchte. Er müsse nur in eine etwa 100 Kilometer weit entfernte Stadt fahren, dort vor einer Adresse warten, kurz weggehen, wiederkommen und eine Plastiktüte aus einem Mülleimer holen. Diese Plastiktüte müsse er dann auf eine Raststätte bei Berlin bringen. Das sei alles und er erhalte 500 Euro plus Spritkosten. Karim erzählt auch, und zwar völlig ohne Not, dass er am Tag zuvor an einer anderen Adresse ebenfalls eine Plastiktüte abgeholt hat und dass er die zu einem Parkplatz an der A2 kurz vor Berlin brachte und an fremde Männer übergab. Die Polizei macht anhand der Angaben von Karim den Geschädigten vom Vortag aus. Ein älterer Herr im Nachbarort von Gerlinde. Er hat Goldbarren im Wert von 58.000 Euro in den Mülleimer gelegt und schon gemerkt, dass er auf einen Betrüger hereingefallen ist. Er hat sich aber derart geschämt, dass er niemandem davon erzählte und auch nicht zur Polizei ging. Aufgrund von Karims Geständnis kann man seinen Kontaktmann ausfindig machen, der letztlich auch wegen Betruges angeklagt wird, aber in der Hierarchie auch nur eine Stufe über Karim steht. Beide wissen nicht, wer hinter dem Betrug steckt, beide haben Geld versprochen bekommen, beiden war klar, dass sie etwas Illegales machen, beide haben nur einen Bruchteil der Beute bekommen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Handydaten, den Kontaktdaten von Karim und seinem Mittelsmann und auch zu dem weißen Mercedes AMG, der an der Raststätte bei Berlin die Goldbarren in Empfang nahm, versanden leider. Die Hintermänner sind verschwunden und unbekannt. Immerhin durchsucht die Polizei in Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden einige Monate später die Räumlichkeiten des Callcenters in Antalya und kann hier einige Mitarbeiter, wohl aber nicht die Drahtzieher, verhaften. Und Karim? Der sitzt in meinem Gerichtssaal und weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Er weiß auch, wieso das, was er getan hat, besonders schäbig war. Schwört aber Stein und Bein, dass ihm das vor der Tat nicht klar gewesen sei, dass es hier darum gegangen sei, alte Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Große Betrügerbanden, so auch diese extrem professionell agierenden Enkeltrickbetrüger, suchen sich immer für den heiklen Teil der Geldübergabe ganz junge Menschen, die dringend Geld brauchen und die doof genug sind, nicht nachzufragen, warum der Auftraggeber sein Geld eigentlich nicht selber abholt. Und Karim hängt da voll mit drin und hatte weder etwas von dem immensen Gewinn noch den Schutz der Anonymität. Er ist einfach der Blöde in der Geschichte, das letzte Ende. Das letzte Glied in der Kette, das am letzten Ende und ist letztlich genauso betrogen worden wie seine Opfer. Wobei er natürlich gewusst hat, dass da was nicht in Ordnung war und auch nicht fragen wollte. Dafür wurde er am Ende auch bestraft. Karim wird Zeit seines Lebens an dem Schadensbetrag abbezahlen.
Dafür muss er gerade stehen?
Er hat ihn in der Hand. Er muss dafür gesamtschuldnerisch mit diesem anderen, der ihn angeworben hat.
Also für die ganzen 58.000 in diesem einen Fall.
Ja. Die musste man, zum Glück ist es bei Gerlinde ja nicht zu einem Schaden gekommen, ne, weil da die echte Polizei eingegriffen hat. Und er hat auch diesen Fall von vorher einfach freimütig eingeräumt oder das gestanden, dass das so war, wenn er gewusst hätte, dass er dann am Ende die 58.000 Euro bis zum Ende seines Lebens abbezahlen muss. Wird auch dem alten Mann nichts bringen, weil der längst tot ist, bis der an so viel Geld kommt, dass er das irgendwann mal zurückzahlen kann. Also das wird nicht viel Sinn haben, aber trotzdem wird er muss er das schon zahlen, es ist immerhin durch seine Hände geflossen. Also wir ziehen nicht bei demjenigen ein, was er bekommen hat, sondern das, was er irgendwann mal in Händen hatte und das ist der Gesamtbetrag. Und außerdem habe ich ihn, glaube ich, wenn ich mich daran richtig erinnere, zu einem sozialen Trainingskurs verurteilt, weil es eben halt noch deutliche Erziehungsdefizite gab, weil er einfach überhaupt nicht nachgefragt hat und mal ein bisschen mehr Reflexion über seine Handlungen und auch die Konsequenzen, die seine Handlungen so haben, dem wahrscheinlich nicht schlecht tut.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, so rein juristisch, solange die Polizei das nicht sehr genau beobachtet, frage ich mich, ab welchem Punkt man ihm eigentlich nachweisen kann, dem Karim, also er hat ja alles gestanden, ne? Insofern fällt dieser Nachweis weg, aber dass er wirklich Gold nehmen wollte und auch in seine Gewahrsamsenklave bringen wollte. Weil er hat ja nur eine Tüte aus dem Mülleimer geholt. Mhm. Man kann ihm ja nicht nachweisen, so ohne weiteres, dass er wusste, dass da Gold drin ist und dass das jemand anderem gehört.
Ja, also Erstens war das so schwer, dass er da einmal reingeguckt hat natürlich. Mhm. Hat alles schon gesehen, dass da was drin ist, was wie Gold aussieht. Außerdem hat er natürlich die ganze Zeit telefoniert. Ne, der hat, mhm. Und zwar, weil sich ja mit der Reaktion der Opfer nicht so ganz genau timen lässt, wann man was machen muss, hat das Callcenter, das mit Gerlinde telefoniert hat, gesagt, so, jetzt musst du dich jetzt lotsen wir sie ans Fenster, du musst dich jetzt gegenüber unter die Laterne stellen. Und da trippelst du ein bisschen von einem Fuß auf den anderen und gehst dann um die Ecke weg. Und wenn wir dir Bescheid sagen, dann kommst du wieder. Und dann haben sie gewartet, bis Gerlinde mit der Tüte rausgegangen ist und dann haben sie ihn wieder angerufen. Und also allein dieses zeitliche Abpassen der jeweiligen Anrufe, die er erhalten hat. Man konnte übrigens über die Telefonnummern dann natürlich nichts ausfindig machen. Ne? Die sind immer so verschlüsselt übers Ausland und über 1000 Ecken.
Ich habe mich nämlich gefragt, also nur nochmal, um das klarzustellen, warum die Polizei dem Enkel dann oder dem Sohn, Sohn dann gesagt hat, sie soll tatsächlich mit der Goldbarrentüte runtergehen. Also wäre ich es gewesen, ich hätte gesagt, ich nehme die Tüte und packe da 4 Kilo Mehl rein, was ich halt so habe. Weil, also nochmal mit Goldbarren rauszugehen und das in einen Mülleimer zu legen, es wäre mir jetzt zu riskant gewesen. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht wollte die Polizei sicherstellen, dass da Gold drin ist, weil ansonsten könnte man dem Karim ja eigentlich nur nachweisen, dass er eine Tüte Mehl aus dem Mülleimer geholt hat.
Also ich wollte den Fall nicht komplizierter machen, als er so schon zu erzählen ist. Es gab diverse Anruf- und Rückrufschleifen mit diversen Einzelanweisungen, auch in einer hohen Taktung, damit sie wie auch in dem anderen Fall keine Zeit hat nachzudenken. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst, aber so verkürzt, wie ich es erzähle, könnte man auch auf die Idee kommen, es ganz schön schlank, eine alte Frau mit Goldbarren auf der Straße laufen zu lassen, während draußen Betrüger rumläuft. Ja. Die hatten den aber da schon im Visier.
Okay.
Also die Polizei.
Die Polizei
hatte da schon, als der nicht mehr bei dem Mülleimer war, den schon im Visier und waren den mit mindestens 2 Leuten, ich glaube eher 4 auf den Fersen, sodass sie eigentlich nicht in Gefahr war in dem Moment.
Okay. Ja, ja, nee, weil auch das Gold. Ich meine, gut, die Frau ist natürlich wichtiger, aber auch so Gold in den Mülleimer legen und dann weggehen, ist ja immer so ein bisschen kribbelig.
Ja, vor allen Dingen, nun hat man es im Moment noch zum Glück mit Betrügern zu tun, die ohne Kontakt arbeiten. Aber natürlich hätte man Gerlinde auch einfach stumpf vor dieser Bank überfallen können. Mhm. Einfach abpassen, wenn sie da rauskommt und ihr diese Jutebeutel entreißen. Das ist halt immer mit Gewalt verbunden, mit einem gewaltsamen Wegnehmen. Und dabei kann auch jemand immer verletzt werden. Das kann ganz schön böse enden. Und diese Betrügerbanden scheuen zumindest, wenn ich das richtig überblicke, die Fälle, die ich bislang hatte, davor zurück und suchen immer so einen Point des Nicht-Kontakts, wie sie jemanden dazu kriegen, etwas, was ihnen gehört, auszuhändigen jemandem oder irgendwo hinzulegen und dann selber wegzugehen, damit man sie eben nicht überfallen muss. Ja. Das ist eigentlich noch kann man eigentlich noch vom Glück sagen, dass das bislang nicht so räuberische Züge annimmt.
In diesem Fall ist ja interessant, ich hatte ja eben schon mal gesagt, mit welcher Kombination an Emotionen und so weiter diese Betrüger arbeiten. Ich hatte da vergessen, und das ist jetzt wieder so, es kommt ja auch immer die Kommunikation mit einer Autorität ins Spiel. Und entweder will man dieser Autorität nicht widersprechen und sagt, ja, mache ich sofort, oder man will ja sogar helfen. Das war ja in diesem Fall so. Ich darf selber Polizei spielen, ich darf der Polizei helfen. Auch das ist ja ganz typisch. Das weiß ich nicht, ob das so typisch deutsch ist, aber die Polizei ist ja eine Autorität in diesem Land. Und wenn die Polizei was sagt, dann wird das auch gemacht. Und wenn die Polizei dann einen Auftrag hat, hier, du musst uns helfen, wird das natürlich sowieso auch gemacht. Vielleicht ist es sogar ein bisschen spannend.
Ich kenne sogar Varianten, in denen dann irgendwann der alte Mensch misstrauisch wird und man dann innerhalb des Polizeireviers an den Chef weitergeleitet wird, der dann nochmal genau erklärt und nochmal versichert. Na, also es gibt in diesen Callcentern, die sind echt gut, also die haben offensichtlich wahnsinnig geile Geräusche im Hintergrund und eine gute Geräuschkulisse und wechseln dann auch immer wieder die Menschen, mit denen man telefoniert. Es bleibt ein konkreter Ansprechpartner, damit man Vertrauen zu einem fasst, aber der wird auch verifiziert durch andere. Ja. Also es ruft dann, so war das, glaube ich, bei Gelinde, ich glaube, das war der Fall, wo dann zwischendurch auch mal ein anderer Beamter anrief und sagte, die Beamte, mit der Sie eben gesprochen haben, die ist zu einem Alteinsatz raus, wir müssen aber dringend jetzt dazwischen was klären, bevor die mit Ihnen die Sachen zu Ende besprechen kann, Sie müssen jetzt das und das und das machen. Ne? Also die arbeiten tatsächlich und dann auch mit Autoritäten dann noch eins höher, also du wirst dann rückversichert, liebe Menschen da draußen, was ihr immer tun könnt, immer, 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 ist eure Polizeidienststelle anrufen. Und wenn man sich dann rückversichern will, man kriegt ja Telefonnummern, bei denen man zurückrufen soll. Das ist übrigens selten irgendwie verwandt mit der echten Telefonnummer des Ortes, in dem man sich befindet. Man kann auch bei 110 anrufen und fragen, was ist die, könnt ihr mal kurz gucken, was das für eine Telefonnummer ist, gehört die zu euch, sind das Polizeibeamte?
Nicht so wie meine Frau, die mal, als es einen Einbruch bei uns gab, und zwar einen akuten, dann ernsthaft versucht hat, die Polizeidienststellennummer rauszukriegen.
Zu googeln. Haben wir schon mal erzählt.
Statt einfach 110 anzurufen, weil sie meinte, naja, die Gefahr ist ja vorbei, jetzt habe ich ja eigentlich kein Recht mehr, den Notruf zu.
Haben wir hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich das gemacht habe. Ja, aber das kann man natürlich machen. Ne? Also der Rückruf ist immer ein total heikler Point für die. Wenn einer sagt, okay, ich möchte mich da mal versichern und ruf mal bei Ihnen zurück, das ist dann ein heikler Punkt.
Ich frag mich ja tatsächlich, wie lange das noch gut geht, weil also alte Menschen wird es immer geben, aber es ist ja total ungewöhnlich, dass überhaupt Menschen noch ans Telefon gehen bei Nummern, die sie nicht kennen. Das ist ja bei der Generation, die jünger ist als wir, tatsächlich ganz selbstverständlich, wieso? Ist eine unbekannte Nummer, gehe ich nicht ran. Mhm. Und eigentlich haben sie ja sogar recht. Es gibt ja eigentlich keinen einzigen Fall, wo eine unbekannte Nummer etwas von dir will, was so zwingend wichtig für dich ist, dass es nicht auch anders geht. Denn unsere Generation ist ja noch so, ja, nachher ist dann was mit meinen Eltern oder irgendetwas ist passiert und jemand will mich anrufen, aber es ist schon die Frage, naja gut, was genau soll denn sein?
Also die rufen nicht mit anonymen Nummern an, es sind dann schon Nummern.
Ja, schon klar.
Na, gut, aber das ist ja immer nochmal ein Unterschied. Also ich kriege im Moment zum Beispiel 1000 Anrufe mit so einem automatischen Ansage, die unter einem anonym anrufen und dann kommt irgendeine Bandansage, von der man auch die Hälfte nicht versteht. Kann man auch gleich wieder auflegen.
Das ist interessant, weil das ist ja die nächste Stufe, die ja einige von euch auch schon gehört haben oder sich zumindest denken können, das Thema KI. Denn jetzt kann man ja im Prinzip auch einfach einer KI sagen, mach den Job mal, dass wir nicht dieses ganze Center an Mitarbeitenden beschäftigen müssen, sondern vielleicht reichen die nicht ganz so ausgeklügelten Strategien ja schon mit Hilfe einer KI, die dann an einem bestimmten Punkt, wenn die Person bestimmte Wörter gesagt haben, wo dann die KI davon ausgehen kann, okay, der hat angebissen, man dann weiterleiten kann an eine Stelle, die vielleicht dann echte Menschen sind oder irgendwas in Gang setzt. Weißt du, was ich meine? Fand ich interessant, komme ich deshalb drauf, weil ich auch eine Mail bekommen habe von Wildhut, glaube ich. Ja, denn die hatte mir geschrieben, ja, hört unseren Podcast und hatte mich auf eine Aktion von O2 in England, Großbritannien aufmerksam gemacht, die eine KI entwickelt haben, die genau das Gegenteil macht, die also das Enkeltrick-Opfer simuliert, nämlich die Oma, die klassische. Und diese Oma ist eigentlich nur dafür da, um den Enkeltrick-BetrügerInnen möglichst viel Zeit ihres Lebens zu stehlen, indem sie einfach möglichst lange beschäftigen. Das finde ich eine total interessante Strategie. Ich habe das auch mal mitgebracht, vielleicht können wir da mal kurz reinholen. Das ist so ein Werbevideo von O2, müssen wir nicht alles jetzt davon hören. Aber da stellt diese Mitarbeiterin diese KI-Oma vor und die erzählt so ein bisschen, was sie macht und wie sie es macht. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege.
This film isn't about getting scammed. This is about getting even. Meet my friend, Daisy.
Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time.
Ganz kurz, also Daisy sieht man in diesem Video, was man auch auf YouTube sich angucken kann. Ich kann das in den Shownotes auch verlinken. Es sieht aus wie so eine sophisticated Oma. Daisy ist aber quasi ein KI-generiertes Videobild und auch die Stimme ist komplett KI-generiert. Also diese Frau gibt's einfach nicht. Die ist nur programmiert worden, um Scammers zu scammen.
So, W is then a dot.
Three times W and then dot.
I think your profession is bothering people, right?
I'm just trying to have a little chat.
It's nearly been an hour, for the love of...
Gosh, how time flies.
Also, da rufen dann immer die Leute an und sie versteht immer die Internetadressen nicht und fragt also nach diesem www, was kommt dann nochmal? Ja, ein Dot und so. Oder jetzt in diesem Fall hier, wie sie sagt, die eine beschwert sich, die eine Betrügerin, mein Gott, wir reden schon eine Stunde. Und sie dann so, oh Gott, how time flies, also wie die Zeit vergeht. Und das macht die einfach, und das ist natürlich auch ein Werbegag, aber die angeblich hat O2 die hinter irgendwelche randomisierten Rufnummern gestellt, weil diese Computer der BetrügerInnen, die rufen ja auch nicht inzwischen bestimmte Telefonnummern an. Manchmal telefonieren die auch einfach nur randomisierte Nummernbereiche durch, zum Beispiel welche, die relativ kurz sind, weil man davon ausgeht, Leute, die schon lange in dieser Stadt leben, haben vielleicht noch eine fünfstellige Telefonnummer und nicht schon eine siebenstellige. Das sind dann also wahrscheinlich ältere Menschen und so weiter und so fort. Das fand ich irgendwie eine ganz charmante Sache, ob das wirklich viel bringt. Ich glaube nicht, aber es ist ein schöner Werbegag.
Ja, es ist schon schön, ja. Ja, also es ist auch bei den Geschichten, die Scammer dann erzählen, die hinken ja alle. Ne? Also auch hier bei unserer Gerlinde, was ein Quatsch, da läuft also draußen einer rum. Sie hat nicht geschnallt, dass die Polizei, die da lauert, die echte Polizei ist und die von ihr angerufene gar nicht gekommen wäre. Okay, da lauert aber jemand, der ist ihr hinterhergelaufen von der Bank aus und hat sie beobachtet. Und warum genau sollte sie jetzt ihre Goldbarren draußen in den Mülleimer legen und er dann da klauen? Ne, der totaler Schwachsinn. Und bei genauem Nachdenken muss man dann auch sagen, ja, stimmt, das ist unplausibel. Aber wie gesagt, wirst so beschäftigt mit jede Menge Tamtam drumherum. Und bei ihr war das auch so. Also das zog sich über so einen halben Tag. Bis man sie dann endlich so weit hatte, da ihr Gold rauszubringen.
Das andere, was ja auch passiert, also in diesem Fall war es ja so, sie soll ihr Kapital von der Bank wegholen oder ihr Gold, weil in der Bank was passiert. Das andere, was ja auch gerade seit einem Jahr oder anderthalb Jahren passiert ist, dass PolizistInnen bei den Menschen zu Hause anrufen, fragen, habt ihr etwas zu Hause? Das ist da nicht sicher. Wir schicken jemanden vorbei, der es in Sicherheit bringt, weil bei euch in der Gegend ist eine Einbruchserie geplant und so weiter.
Ja, ja, genau. Ja.
Und auch das passiert immer wieder und auch das, man fragt sich ja immer, okay, das weiß man doch und das hört man doch immer wieder. Das ist dann der Fall, wenn Menschen viele soziale Kontakte haben, die es ihnen dann auch erzählen, in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und so, oder wenn die vielen Medien nutzen, wo sowas vorkommt, aber genau die das nicht mitkriegen, die Isolierten, die kriegst du damit natürlich und die sind die besonders Vulnerablen in der Situation.
Ich muss gerade total lachen, weil mir einfällt, dass ich selber das, was die Betrüger da machen, auch mache und zwar einmal im Jahr am 1. April mit meiner Schwester. Meine sehr arme Schwester, die ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße und ihr sage, Esther, ich habe dich sehr lieb, lege ich jedes Jahr am 1. April auf so fiese Art rein, dass, also ich suche mir irgendeinen Punkt, wo ich denke, das könnte ein Schwachpunkt sein und erzähle ihr eine Geschichte. Und das hat wirklich viele Jahre ganz, ganz zauberhaft geklappt.
Machst du aber schon länger nicht mehr, oder?
Nee, tatsächlich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, naja, gut. Sie hat dann irgendwann auch ihren Kollegen, meine Schwester ist Journalistin, zumindest gewesen, und ihren Kollegen irgendwann erzählt, aber meine kleine Schwester ist die Pest, die legt mich jedes Jahr zum 1. April ganz, ganz, ganz fies rein. Und dann haben die Kollegen angefangen, ihr tatsächlich Tage vorher Schilder auf den Schreibtisch zu stellen. Achtung, es ist am Mittwoch, ist der 1. April, wenn deine Schwester anruft, kein Wort glauben und so. Und irgendwann ging es dann tatsächlich nicht mehr, weil sie sich so viel Vorwarnung überall reingemöllert hatte, dass ich sie nicht mehr gekriegt habe. Der letzte Scam, den ich aber gemacht habe, war, dass ich ihr dann, als sie ganz klar wusste, okay, 1. April kann ich vergessen, Maria ruft an, da gehe ich schon gar nicht mehr ans Telefon, da habe ich ihr ein Paket geschickt in ihre Redaktion, in ihren Job und habe in dieses Paket 1000 Mal verpackt, lauter sehr nette Geschenke gepackt. Ich weiß, es war ein Buch und irgendwelche hübschen Sachen, von denen ich wusste, dass sie sich darüber freut. Und die habe ich 5000 Mal eingepackt und ein Riesenpaket gepackt. Es ist genau das passiert, was ich gehofft habe. Sie hat es halt ausgepackt wie eine Bombe, die entschärft werden muss, weil sie total Angst hatte, was in einem Paket von mir sein könnte am 1. April. Und irgendwie haben die eine Stunde lang gebraucht, um die hübschen Geschenke auszupacken, weil sie alles irgendwie mit Handschuhen und mit spitzen Fingern angefasst hat, weil sie die ganze Zeit dachte, und gleich springt irgendwo ein Clown raus und ich bin mit Glitzer übersprüht oder sonst irgendwas.
Aber genau das ist ja der Mechanismus. Ich kann mich an einen Scam erinnern, den du auch gemacht hast, und da hast du genau auf diese ganzen emotionalen Sachen gedrückt. Du hast schon gewusst, okay, ich kann da nicht selber anrufen, also hast du einfach mit einer normalen Stimme, aber von einem fremden Telefon da angerufen, hast behauptet, du seist eine Nachbarin,
ja,
und hast ihr eine wilde Geschichte erzählt, die damit zu tun hatte, dass etwas Schlimmes passiert ist, dass es einen gewissen Zeitdruck gibt und dass sie jetzt etwas zu tun hat. Und es ist, du hast genauso agiert wie die Betrügenden.
Ja, also es ist eine nette Geschichte, die kann man noch erzählen. Ein paar sind leider nicht öffentlich erzählbar, aber die kann man erzählen. Da habe ich sie angerufen, habe ihr erzählt, ich wäre ihre Nachbarin und jemand anders wäre, die hat damals in einem Haus in so einer Kurve gewohnt und wäre mit dem Auto zu schnell durch die Kurve gefahren und leider mit dem Auto in ihr Haus reingefahren. Und dann fragte meine Schwester am Telefon, ja, aber wie denn hinten mein Haus reingefahren? Also jetzt schlimmer Schaden? Und ich so, naja, ich sehe deine Küche jetzt von hier. Also schon, ganze Hauswand weg. Und dann wurde die immer nervöser und sagte dann, ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Und dann habe ich irgendwann gesagt, du ruf doch deine kleine Schwester an, die ist doch Juristin. Ja, das mache ich. Und dann hat sie aufgelegt und mich angerufen. Ja. Also liebe Esther, ich versuche es nicht nochmal, aber das war dasselbe Prinzip, sich einen Schwachpunkt aussuchen, irgendetwas, jemanden unter Stress setzen und zu versuchen, ihn böse zu verarschen.
Und dann auch natürlich gar nicht mehr witzig in diesen Fällen.
Also in unseren Fällen, die strafbar sind. Meine finde ich immer noch sehr lustig, meine Schwester, wir sind da geteilter Auffassung drüber, ob das lustig ist oder nicht.
Ich bin da auch geteilter Auffassung. Also so nett die Frau Jugendrichterin in diesem Podcast eigentlich immer rüberkommt und sie auch ist, sie hat einen gewissen Hang zur Schadenfreude, wenn es so abstrakte Dinge angeht oder sie weiß, das ist ja alles nur gesponnen, das löst sich nachher wieder auf. Das sollte man sich wundern, sage ich mal so.
Ja, stimmt.
Haben wir noch was beizutragen zu dem ganzen Feld? Wir haben ja schon mal eine Betrüger-Folge gemacht, vor 2 Jahren oder so. Da haben wir auch schon mal über Betrüger geredet. Mir fällt tatsächlich auf, wie gering die Halbwertszeit dieser Folgen ist, weil es schon wieder sich innerhalb von 2 Jahren 3-mal höher dreht. Also wir haben damals noch über sowas wie die sogenannte Nigeria-Connection geredet und so. Ist ja alles komplett neu und schlimmer, was heißt schlimmer, anders geworden. Mhm. Und wahrscheinlich habt ihr da draußen schon wieder nochmal 3 aktuellere und krassere Geschichten. Vielleicht seid ihr auch schon mal jetzt von KIs angerufen worden oder habt online nochmal andere Dinge erlebt. Das ist leider so bei diesen Folgen. Die sind von der Halbwertszeit nicht besonders aktuell, weil diese Industrie tatsächlich sehr innovativ ist.
Ja. Ja, und Betrüger sind auch oft smarte Menschen, ne, die sich einfach auch was Gutes ausdenken, was gut funktionieren könnte, die empathisch sich in andere Menschen hineinversetzen können, um sich zu überlegen, wie kriege ich den dazu, mir am Ende das Geld zu geben. Es geht am Ende ja immer nur um den Tausch von Geld oder von Wertgegenständen. Und das hat eine hohe emotionale Intelligenz, Menschen auch emotional dazu packen, sie dazu zu kriegen, irgendwie ihr Geld locker zu machen. Also nur auf der kognitiven Ebene schafft man das nicht. Man muss sie auch irgendwie emotional packen. Und das können Betrüger einfach ziemlich doll gut. Und das ist ist leider ein Feature, was die haben, was
und der Aspekt,
sehr, sehr gemeinschädlich ist.
Der Aspekt, dass die Menschen, die dann bei dir vorm Amtsgericht landen, meistens.
Das ist das untere Ende der Fresskette.
Das untere Ende sind und dass die ja auch nicht sehr klug agieren. Also es gibt ja auch die Leute, auch über die haben wir schon mal gesprochen, vor irgend 10, 20 Folgen, dass die ihre Kontonummer zum Beispiel zur Verfügung stellen, weil irgendwohin muss dann ja häufig Geld fließen, wenn es nicht gerade Cash abgeholt wird. Das ist ja wirklich sehr gefährlich, dass man seine Kontonummer ins Spiel bringt, weil das ist nachvollziehbar. Und irgendwie gehen dann ja diese untersten Zwischenhändler davon aus, das wird schon gut gehen, weil dann ihnen gesagt wird, ja, dir kann da ja nichts passieren, wenn das geht ja nur über dein Konto, du musst ja nur das kurz zur Verfügung stellen und gibst das ja sofort weiter.
Sie kriegen sogar, auch wie in einer guten Betrugsmasche, ich habe es gerade letzte Woche verhandelt, eine Anweisung, was sie der Polizei sagen sollen. Und zwar, ich habe meine Kontokarte verloren. Und dann könnte ihnen angeblich niemand was beweisen. Natürlich können wir das trotzdem beweisen. Völlig problemlos. Weil irgendwo ist dieses Geld ja abgehoben worden, an irgendwen ist es übergeben worden, an irgendwas überwiesen worden. Mit der Kontokarte verschwindet ja normalerweise auch das ganze Portemonnaie und der Perso. Oh, der ist aber gar nicht verschwunden und ist noch da, wo er hingehört. So, also das ist total schnell ausgehebelt. Aber man erzählt auch denen ein Scam, was sie erzählen sollen, wenn der Scam auffliegt. Also es ist, ja, leider total gemein ineinander verschwurbelt. Und insofern habe ich mit meinen oft Heranwachsenden, weil die schon ein eigenes Konto haben können oder weil die schon Auto fahren können, gar nicht selten diese Betrugsfälle, in denen die einfach da sehr böse ausgenutzt werden. Aber natürlich trotzdem, und das muss man hier bei Karim auch sagen, der ist ja nicht ganz plemplem. Der hat schon gewusst, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dass da irgendwas nicht passt. Und dass Goldbarren nicht auf Bäumen wachsen und dass ihr am Ende jemanden schädigt. Er hat vielleicht nicht gewusst, wie alt und wie lange Gerlinde daran gespart hat, an diesem Gold. Denn das ist ja meistens auch noch das Tragische, dass das die Lebensersparnisse von alten Menschen sind, mit denen sie sich ihr Pflegeheim oder sonst irgendwas zusammengespart haben oder ein schönes Erbe für ihre Enkelkinder oder sonst was. Und dass man sie wirklich um Dinge bringt, die denen viele Jahrzehnte all die Kataloge wälzen und die billigste Butter kaufen, gekostet haben.
Tja.
Ja, das ist ganz schön mies.
Okay. Thema durch.
Ja.
Hast du eine Frage für mich?
Ich hätte dich gefragt, ob du schon mal betrogen worden bist. Hast du eben schon richtig gecheckt. Das hätte ich dich gefragt, aber was hast du schon erzählt?
Ja, ich finde es auch jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, das ist so ein Duschschrei-Moment. Also, weißt du, gibt es in anderen Podcasts diese Situation. Was ist so ein Moment, wenn dir unter der Dusche dir wieder einfällt, du am liebsten schreien würdest, weil es dir selber so peinlich ist oder du denkst, wie konnte ich nur so doof sein? Solche Momente sind so Duschschrei-Momente.
Ja.
Ich hätte dich das Gleiche gefragt, Maria. Bist du schon mal betrogen worden?
Ja, die 6 Euro da, ne? die schon. Und ich habe schon ganz schön vielen Leuten auf der Straße Geld gegeben für so ein, oh Mist, mir fehlen noch 50 Cent für die, für den Burger. Kannst du mir die mal gerade geben? Ja, kann auch gut sein, dass die irgendwie nicht fehlen und derjenige dann dafür gar keinen Burger kauft.
Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast hier im Podcast, dass du auch mal in sehr jungen Jahren auf so etwas reingefallen bist und es war gar kein Scam.
Was war es denn? Kann ich mir nicht erinnern, was du jetzt meinst.
Du bist mal in Griechenland auf den gleichen Scam reingefallen.
Ja, und es war kein Scam. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Mich hat in Griechenland ein junger Typ angequatscht, also mich und meine Freundin, und hat gesagt, ich bin mit Traveler-Schecks nach Griechenland gereist, ich bin bescheuert, ich sitze jetzt in den griechischen Bergen und ich habe keinen Cent mehr. Ich muss zurück nach Athen und dort zur Bank, wo meine Mutter das Bargeld hingeschickt hat. Ich glaube, er brauchte 50 Euro oder 60 Euro, um einen Bus zurückzunehmen und das Abendessen zu bezahlen und den Campingplatz zu bezahlen. Auf dem er mit seinen Traveler-Schecks stand und ihm der Campingplatzbesitzer mit schiefgelegtem Kopf sagte, ich so, nee, kannst du vergessen, die nehme ich nicht. Und der hieß Stefan. Und Stefan hat dann, der hat einfach nur gehört, dass wir Deutsch miteinander redeten, meine Freundinnen und ich, und hat uns dann angequatscht und dem habe ich dann tatsächlich das Geld gegeben. Doch, ich habe das ganz sicher schon erzählt. Und der ist dann nach Hause gefahren und hat mir dann aus dem Urlaub eine ganz liebe Karte, einen lieben Brief geschrieben und eine Telefonkarte mitgeschickt. Gesagt, wann immer du mal im Ausland bist und Probleme hast, ruf mich an, ich helfe dir. Und das war sehr nett. Da haben wir aber sehr beraten. Also da haben meine zwei Freundinnen und ich da gesessen und haben miteinander beraten, ob wir ihm dieses Geld jetzt geben oder nicht. War für uns viel und auch nennenswert. Und wir haben wirklich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nie wiedersehen, die ist echt groß. Und ich habe ihm dann letzten Endes das von meinem Geld gegeben. Wir hatten aber vereinbart, dass wenn ich es nicht wiederkriege, wir das durch drei teilen. Und irgendwie haben wir dann auch gedacht, ja komm, aber irgendwie den jetzt so hängen lassen geht auch nicht.
Wenn ich an solche Betrügereien denke, dann muss ich, und das sind ja so welche, die landen bei dir vor Gericht, man hört davon von Bekannten, und ich muss immer wieder zwischendurch mal so denken, ist ja alles schön und gut und ist für die Betroffenen auch wirklich beschissen und die Täter haben auch eine Strafe verdient, aber wenn man sich überlegt, was eigentlich für Betrügereien hier im Land die großen Schäden anrichten, ja. Diese sogenannte White-Collar-Crime, ja. Diese ganzen Cum-Ex-Skandale, ja. Diese, wo es wirklich um Milliarden geht und wo Leute mit einer vielfachen kriminellen Energie, ja. Teilweise sogar ganz alleine, ohne dass sie so ein Imperium aufbauen müssen, sondern einfach, weil sie an den richtigen Stellen, ja. So und so viel Geld verwalten, Schaden anrichten. Da frag ich mich immer mal wieder, konzentrieren wir uns eigentlich auf die falschen Dinge? Hier im Podcast ist es nun mal so, du kannst Geschichte aus Amtsgericht, Strafgewalt erzählen und bist nun mal nicht beim Oberlandesgericht oder so, wo die richtig krassen Fälle verhandelt werden. Aber man muss sich immer wieder klar machen, ja, solche Betrüger schon, vor allen Dingen die Hintermänner, das sind schon richtige Arschkrampen. Aber so diese richtigen Arschkrampen, die werden viel weniger erwischt und die richten einen viel, viel größeren gesellschaftlichen Schaden an.
Ich finde, was alle anrichten, sowohl die Großen als auch hier meine Kleinen, ist ein gesellschaftlicher Schaden, nämlich sich nicht mehr gegenseitig so viel zu vertrauen, misstrauisch zu werden, nicht mehr hilfsbereit zu sein. Also, dass wir schon vor, das ist jetzt dann auch fast 30 Jahre her, da in Griechenland sitzen und diskutieren, ob wir dem dieses Geld geben oder nicht oder ob wir jetzt auf eine Betrügermasche reinfallen, das ist ja auch ein Ausdruck von Misstrauen und so einem grundsätzlichen erstmal auch seine eigene Hilfsbereitschaft überprüfen. Und das ist ein hoher gesellschaftlicher Schaden, dass wir Menschen, die kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe, erstmal mit hochgezogenen Augenbrauen angucken und die Schlüssigkeit der Geschichte überprüfen und uns dann fragen, ob wir helfen wollen, weil wir von so vielen Betrügergeschichten gehört haben, dass wir nicht nochmal als die Doofen dastehen wollen. In Wirklichkeit aber es ja eine Menge Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen und wo es auch gesellschaftlich wichtig und richtig ist, dass Menschen, die helfen können, auch helfen und es auch tun. Und das, finde ich, ist ein viel höherer Schaden, den auch dann die Kleinen anrichten, das Misstrauen zu schüren und das Vertrauen der Menschen ineinander und auch in das Ordentliche untereinander irgendwie kaputt zu machen. Das finde ich wirklich schäbig.
Ja, na klar, das ist so. Aber dennoch sollte man die anderen nicht vergessen, deren Aktivitäten ja häufig dann auch ganz, ganz im Dunkeln bleiben und wir kriegen gar nichts davon mit, weil es einfach nur Schlupflöcher erstmal sind, die häufig aber mehr sind als nur Schlupflöcher. Und auf einmal gibt es einen Milliardenschaden. Und das ist halt nicht irgendeine abstrakte Milliarde, die dann halt irgendwie weg ist, sondern das ist eine sehr konkrete Milliarde, die wir nicht haben, um Schulen zu bauen, um gesellschaftlich irgendwie Dinge besser zu machen, Brücken und Autobahnen reparieren, sonst was. Denk dir was aus.
Und was dann auch noch ein Punkt ist, also nicht nur, ich habe hier die ganz kleinen Fische, du redest von den ganz, ganz großen Sachen. Es gibt ja auch die dazwischen, große Anlagebetrügereien und so, ne, wo ganz viele Menschen nicht Anzeige erstatten, weil sie sich so schämen, ja. Für das, was passiert ist. Ich wollte euch irgendwann nochmal, und das ist auch ein Komplex Betrug, die Geschichte von Jenny aus Hückeswagen erzählen. Mache ich irgendwann nochmal. Ist eine sehr, sehr coole Betrugsgeschichte. Auch da war es so, dass letzten Endes das durch einen Zufall aufgeflogen ist und die jeweiligen Opfer sich so dermaßen geschämt haben, dass sie auf diesen Mist reingefallen sind, dass sie es gar nicht zur Anzeige gebracht haben. Das heißt, da ist die Dunkelziffer auch relativ hoch bei diesen Fällen.
Bei dieser Nigeria-Connection-Folge auch schon mal. Ja. dass das halt häufig das Problem ist. Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil man sich dann so denkt nachher.
Oh, Gier frisst Hirn, ne? Sei doch nicht so doof.
Ja, entweder Gier frisst Hirn oder wie konnte ich so doof sein? Einfach nur diese Scham vor der eigenen Dummheit in der Situation, weil irgendetwas komplett ausgeblendet war.
So sieht's aus.
Maria, dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht für uns schon okay. Aber podcastmäßig haben wir
echt Luft nach oben, ne?
Underperformed.
Du, ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr podcastmäßig schon vorbei ist.
Okay.
Jetzt guckt er mich gerade leicht panisch an.
Sagt sie Mitte Dezember. Ich freue mich, wenn das nochmal klappt. Sonst hätte ich jetzt auf den großen Habt ein schönes Weihnachten und ein frohes neues Jahr.
Ich würde mal auch auf Habt ein schönes Weihnachten wetten, aber naja, lass uns mal gucken. Wir haben ja beide frei.
Genau. Dann freut euch vielleicht auf eine Last-Minute Silvester-Neujahrs-Folge, Klammer auf, die ich dann ja schneiden muss und produzieren muss. Aber gut, ja, das bringt eine Ehe mit einer Jugendrichterin so mit sich.
Oh.
Dann sagen wir jetzt nur für heute Tschüss. Wir freuen uns, dass es mal wieder geklappt hat. Wissen wir schon, was wir dann in dieser nächsten Folge machen?
Nee, wissen wir nicht. Ich muss auf jeden Fall was zum Ampel aus und den Besonderheiten für die nicht mehr zustande gekommenen Gesetze im Jugendgerichtsgesetz erzählen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Das kann ich euch auch bei der nächsten Folge erzählen.
Und irgendwann, wenn Maria mal so richtig Zeit hat, dann wird sie euch auch was zum sehr sensiblen Thema der sogenannten Clankriminalität erzählen.
Oh ja.
Aber das machen wir mal, wenn wir richtig Zeit haben und du so richtig Bock hast, Ärger zu kriegen.
Vielleicht. Mal schauen.
Okay, dann schönen Tag und schönen Abend oder schönen Morgen für euch für heute, wann immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.